Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich und im wunderschönen Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, auch an diesem Mittwoch, dem 21. Mai 2025. Das ist Ihre schnellste und vergnüglichste Nachrichtenübersicht des Tages. Nachher fühlt man sich besser als vorher, ohne dass wir irgendetwas schönreden oder schönschminken. Das ist die Zuversichtsgarantie, die immer inbegriffen ist bei Weltwoche Daily. Hinweise in eigener Sache. Meine Vortragstournee durch die Eidgenossenschaft geht heute weiter und vielleicht wäre das auch eine sinnvolle Alternative zur Alltagsgestaltung in der Bundesrepublik, denn ich komme ziemlich nahe an die schweizerisch-deutsche Grenze heute Abend in Liestal. Ab 18 Uhr Türöffnung, ab 19 Uhr geht's los im Elefantenhaus an der Mühlematstrasse. Unsicheres Europa, sichere Schweiz. Wir diskutieren über die internationale Lage, Standortbestimmung, auch die Frage der Meinungsäußerungsfreiheit, besorgniserregend, was da passiert hier, die Aufmunitionierung, die Aufrüstung des Staates in den letzten Jahren. Ja, das ist fast zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass da sprachpolizeiliche und gedankenpolizeiliche Maßnahmen ergriffen werden, in Deutschland haarsträubend zum Teil, dass Kritiker der Regierungen, Leute, die sich lustig machen über die Politiker, die müssen damit rechnen, Besuch zu bekommen von der Polizei. Ich meine, das ist unfassbar. Und das wird viel zu wenig, meines Erachtens jetzt, als Schweizer hier, ich rede als helvetischer Außenbeobachter, das wird viel zu wenig kritisch in den Blick genommen. Darüber diskutieren wir. Mein Vortrag dauert ungefähr 45-50 Minuten. Dann offenes Gespräch und da müssen Sie keine Angst haben, irgendetwas zu sagen. Also da merken Sie dann, wie sich das anfühlt, in einer befreiten Atmosphäre aufzutreten. Nicht eben wie oft in der Bundesrepublik, wo man vielleicht im geschützten Raum zu Hause am Abendessenstisch frei redet, aber sobald es dann in die öffentliche Sphäre geht, dann merken Sie die große Beklemmung, die große Verklemmtheit. Nein, das ist in der Schweiz nicht so. Die Fallhöhe zwischen dem, was man privat sagt, und dem, was öffentlich gesagt werden darf, diese Fallhöhe ist viel, viel kleiner, obwohl es auch bei uns Bestrebungen gibt, die freie Meinungsäußerung zurückzudrängen, auszubremsen, aber dagegen müssen wir uns immer wieder wehren. Also heute, 21. Mai in Liestal, würde mich extrem freuen, oder dann am 4. Juni 2025 in Thayingen, können Sie sich auch schon anmelden, weltwoche.ch/Thayingen, weltwoche.ch/Thayingen. Dann übermorgen, Entschuldigung, morgen, Donnerstag schon, am 22. Mai, findet statt der nächste Weltwoche Daily Livestream auf diesem Kanal oder direkt weltwoche.ch/live, weltwoche.ch/live mit V. Diskutieren Sie mit. Anregungen, Fragen und Kritik sind hoch willkommen. Sie erreichen uns per Mail fragen@weltwoche.ch oder benutzen Sie das Formular weltwoche.ch/sprechstunde/weltwoche.ch/sprechstunde/. Ja, die Welt ist interessant, meine Damen und Herren, und die Welt ist nicht verdammt. Und Journalismus ist immer auch eine Fahrt ins Ungewisse, ein Abenteuer, Expeditionen ins Reich der wilden Tiere und der wilden Politiker. Und es ist einfach unglaublich und unendlich lehrreich und eben interessant, sich mit der Welt zu beschäftigen, wie sie ist und wie sie sich eben nicht darstellt in den Wunschvorstellungen unserer Medien oder von uns selbst. Denn die Wirklichkeit ist immer noch etwas faszinierender, immer noch etwas anders als so, wie wir sie uns eben ausgemalt haben. Und ein Land, das speziell fasziniert und wirklich interessant ist, allerdings immer wieder negativ durch die Schlagzeilen geschleift wird, das ist die Türkei. Die Türkei, die jetzt eine unglaubliche Renaissance erlebt, trotz gewaltigen Schwierigkeiten. Ich meine, das Land wird mit Sanktionen belegt, der Präsident Erdogan laufend kritisiert, ist ja auch so ein Bad Guy, ein Erzschurke für den Medienmainstream im Westen. Und ich maße mir jetzt auch kein abschließendes Urteil an, aber je mehr, je heftiger einer kritisiert wird da von den Gesundbeter-Medien etc., desto faszinierender, desto prickelnder wirkt er auf mich und desto größer wird die Dringlichkeit, sich damit eben etwas aus einem anderen Blickwinkel heraus zu beschäftigen. Und das ist das, was wir in der morgigen Ausgabe, in der morgigen Ausgabe der Weltwoche, das ist also eine Vorvorschau, versuchen, das Wunder am Bosporus zu ergründen, die erstaunliche Renaissance der Türkei mit vielen Autoren und interessanten Artikeln, die Ihnen einfach die Fülle und Vielfalt der türkischen Realität vor Augen führen. Und man muss immer auch über die eigene Landesgrenze aus dem eigenen Schrebergarten hinausblicken. Das Wunder am Bosporus hier mit einer sehr, sehr schönen Aufnahme, wie ich meine, die einen gleich etwas in träumerische Stimmung versetzt. Dann müssen Sie gelesen haben, auch kommt morgen unbedingt jetzt schon am Kiosk ein Exemplar vorreservieren. Russland hat gewonnen. Jürg Altweg im Gespräch mit dem französischen Historiker Emmanuel Todt. Emmanuel Todt, einer der großen Realisten, ungeschminkt seine Analyse und er zerzaust da die Träumereien und Traumtänzereien auf dem EU-Parkett da, auf Seiten dieser EU. Antidiplomaten, man kann es nicht anders formulieren, ich komme dann gleich noch darauf zu sprechen, ist ja unglaublich, der Grad an diplomatischem und geopolitischem Analphabetismus auf der Stufe der Europäischen Union, wie man da außer Sanktionen, außer Konfrontation überhaupt nichts mehr aufbietet in der politischen Auseinandersetzung mit Russland. Ich kann ja verstehen, dass es für die EU ein Problem ist, wenn in Europa Grenzen verschoben werden. Aber die Heuchlerei ist himmelschreien. Ich meine, die gleichen Leute, mehr oder weniger die gleichen Leute, die kein Problem hatten, dass in Jugoslawien die Grenzen gewaltsam verschoben wurden, übrigens mit einem Militärangriff, der völkerrechtlich überhaupt nicht sanktioniert war, die machen jetzt das größte Theater um die Ukraine. Das geht einfach nicht auf. Das Scherbeln ist gellend, ist ohrenbetäubend. Ich komme darauf noch zu sprechen. Russland hat gewonnen. Emmanuel Todt, der ist also frei von solchen Heuchlereien. Hazel Brugger, auch in Deutschland bekannt, die Schweizer Bühnenkünstlerin und Moderatorin. Ich verneige mich. Hymne auf einen neuen Schweizer Star von Weltformat. Macht endlich Frieden. Mein Kollege Benjamin Bögli hat getroffen den Scorpions-Drummer, der über Amerika, Moskau und den Rock'n'Roll sinniert. Weitere Themen, Sigmund Freud und der Moralismus, die große Seuche unserer Zeit, Rachel Kushner und viele, viele weitere Themen. Mein Editorial, ich erlaube mir hier einen Hinweis in wirklich eigener Sache. Mein Editorial von morgen beschäftigt sich mit dem redaktionellen Konzept der Weltwoche. Die wichtigste Aufgabe der Weltwoche, inspiriere den Leser, langweile ihn nicht und lasse dich ein aufs Abenteuer der Wirklichkeit. Das ist immer wieder die ganz wichtige Erfordernis und vor allem, das zeichnet uns aus seit über 90 Jahren, immer Gegensteuer geben, dagegenhalten. Demokratie ist Widerspruch, meine Damen und Herren, nicht Konsens, nicht blindes Vertrauen. Misstrauen ist oberste Bürgerpflicht im Staat, im demokratischen Staat. Und das große Malaise in den Medien besteht ja darin, dass die Journalisten, weil sie sich's natürlich mit den Mächtigen nicht verscherzen wollen, weil man natürlich gerne auf den Teppichetagen und da den entsprechenden Palasträumen empfangen wird, Audienzen bekommt, sich da an die Macht kuschelt, um mehr Bedeutung und Prestige zu bekommen. Ja, da vernachlässigt man eben die elementare Aufgabe der Distanz und des Abstandhaltens. Und die Weltwoche ist da immer eine Zeitung gewesen, die etwas aus der Reihe getanzt hat, keine verbindliche politische Linie im Kalten Krieg, als die Schweiz sehr rechts stand, war die Weltwoche eher links. Als ich sie übernommen habe, war sie sehr links, da musste man sie etwas einmitten, wieder nach rechts bringen, und heute ist ja der Mainstream dermaßen links, dass sie ja schon, wenn sie einfach einigermaßen, ja, wenn sie sich am Morgen die Zähne putzen, sind sie eigentlich schon rechts. So hat es ja mal eine deutsche Kollegin formuliert. Also hier ist es immer wichtig, etwas in die andere Richtung gegenläufig, widerspenstig auszubalancieren. Was sind die wesentlichen Themen des Tages? Eine Schlagzeile, über die ich gestolpert bin. Die politisch motivierten Straftaten seien in Deutschland um 40% gestiegen und am stärksten der sogenannte Rechtsextremismus. Also der Rechtsextremismus, das ist jetzt die ganz große Gefahr in Deutschland. Darauf hat man sich eingeschossen. Das galt schon für die Ampelregierung und jetzt auch für die neue, stärker bürgerlich geprägte Merz-Kabinettstruppe, dieses Team. Das macht da fugenlos weiter. Ausdruck polarisierter Gesellschaft und eben der Rechtsextremismus. Diese Rechtsextremisten, sie wollen uns an die Lebenssäfte. Ich kann ja verstehen, und ich meine das ohne jede Ironie, dass man in Deutschland ein waches Immunsystem auszubilden versucht gegenüber politischem Extremismus. Das ist nichts als nachvollziehbar aufgrund der historischen Erfahrungen dieser Bürgerkriegssituation in den 20er und 30er Jahren mit der ganzen Katastrophe, die auch der Extremismus heraufbeschworen hat. Nun muss man aufpassen, dass man bei aller Extremismusbekämpfung nicht selber zum Extremisten wird und das Kind mit dem Bade ausschüttet. Und das ist eben die Gefahr, die ich jetzt sehe. Und vor allem frage ich mich, ja, ist denn diese Rechtsextremismus wirklich das ganz große Problem, wenn kaum ein Tag vergeht, an dem wir nicht lesen über Straftaten mit migrationsbedingtem Hintergrund, also mit dieser ganzen importierten Ausländerkriminalität. Und das, was jetzt hier als rechtsextremistischer Verbrechensanstieg vermerkt wird, ich entnehme das einfach den Zeitungen, zum Beispiel einer Frankfurter Allgemein, da steht drin, das seien auch Propagandadelikte. Ja, was sind jetzt Propagandadelikte? Propagandadelikt, also wenn einer etwas sagt, was da der offiziellen Propaganda widerspricht, dann ist es ein Propagandadelikt, ein Gesinnungsdelikt. Und das ist auch ein Problem, das sie haben jetzt in der Bundesrepublik und zum Teil in Europa allgemein. In Großbritannien gibt es das auch. Da werden immer mehr Leute verfolgt, weil sie einfach etwas sagen oder denken oder aussprechen, was den Mächtigen nicht behagt. Und das wird dann auf die gleiche Stufe gestellt wie ein Messerverbrechen, wie eine Messerattacke, wie diese schleichende Brutalisierung der Gesellschaft im Gefolge einer völlig falschen Migrationspolitik. Und ich habe das mal in einer deutschen Sendung gesagt, in der auch der Norbert Röttgen dabei war, und der hat das überhaupt nicht hören wollen. Ich habe gesagt, eine Regierung, die jeden Kritiker einer falschen, nachweislich falschen Migrationspolitik zum Rechtsextremisten und zum Nazi erklärt, die produziert Rechtsextremisten und Nazis, weil die Leute sagen, ich lasse mir doch das nicht bieten. Ich meine, ich kritisiere hier offensichtliche Missstände, die öffentliche Sicherheit verlottert, verwahrlost, und die Regierung hätte den Auftrag, das zu bekämpfen, die Sicherheit wiederherzustellen. Und wenn ich das kritisiere, werde ich als Nazi beschimpft von oben. Das ist ja kein Wunder, dass sich die Gesellschaft radikalisiert. Und die, die hier jetzt als Straftäter in die Statistik Eingang gefunden haben, das sind vermutlich jene und darunter nicht wenige, die eben diese falsche Politik kritisieren. Und so kommt man eben nicht daraus heraus. So wird man in dieser Verspanntheit, in dieser Verklemmtheit, in dieser letztlich auch undemokratischen Vereinseitigung des Meinungsklimas, wird man stecken bleiben. Europa erlässt neue Sanktionen. Die EU will den Druck auf Putin im Ukraine-Krieg erhöhen. Doch ohne Amerika geht nicht. Ja, die Sanktionen werden laufend verschärft. Das ist, wie wenn sie mit einer Pistole auf den anderen schießen und gar nicht merken, dass der Pistolenlauf eigentlich auf ihren Kopf zeigt. Das ist die Sanktionspolitik der Europäischen Union. Und auch hier, ich kann ja verstehen, dass es ein Problem ist für die EU, wenn Grenzen verschoben werden. Aber eben, da muss man das durchziehen. Da darf man nicht einfach bei den Russen absolut Zero Tolerance anbringen. Aber wenn man selber die Jugoslawien zertrümmert hat, zerbombt hat, auseinandergeschraubt hat, dann ist es überhaupt kein Problem. Und das ist in der slawischen Welt, in der osteuropäischen Welt natürlich viel drastischer empfunden worden als im Westen, wo man sich eben auch auf so einen moralistischen Kreuzzug damals gewähnt hat. Und jetzt diese Sanktionspolitik ist ja im Grunde das Eingeständnis, dass man mit seinem Latein am Ende ist. Man hat einfach keine Diplomatie. Und die ärgerlichste Figur in diesem ganzen Umzug, ich habe es in der Schweizer Sendung schon etwas ausgeführt, ist einfach diese Kaya Kallas. Ich finde das unglaublich. Das ist eine auch geopolitische und diplomatische Analphabetin, die ja selber größte Glaubwürdigkeitsprobleme hat. Also zu Hause in Estland hat ihr Mann Geschäfte, einträgliche Geschäfte gemacht mit Russland, während die Frau politische Geschäfte mit dem Anti-Russland-Reflex machte, Russland dämonisierte, während der Ehemann mit Russland abkassierte. Und das hat sie ja dann letztlich auch ihren Ministerpräsidentenposten in der Heimat gekostet. Aber das ist ja die optimale Karrierevoraussetzung, um dann in der EU voranzukommen. Und diese EU bringt da einfach nichts auf die Reihe. Und das ist bedauerlich. Wir haben eine politische Führungskrise in dieser Europäischen Union. Das ist meines Erachtens unzweifelhaft erkennbar. Eine Realitätsunfähigkeit auch dieser politischen Eliten. Umgekehrt, Trump, das lese ich auch heute Morgen in den Zeitungen, Trump hat das Telefonat mit Putin als sehr nützlich bezeichnet und er rückt jetzt eben ab von dieser EU-Idee einer bedingungslosen Waffenruhe, die die Russen ja sowieso nicht akzeptieren können, weil sie damit schlechte Erfahrungen gemacht haben, über den Tisch gezogen worden sind. Und Trump schwärmt von den umfangreichen Handelsmöglichkeiten, vom unlimitierten Potenzial Russlands. Und das löst natürlich wieder einen riesigen Empörungsskandal bei diesen Moralisten aus. Dabei hat Trump recht. Ja, das Potenzial ist groß und diese Russlandpolitik, für diesen Moralismus zahlt man einen Preis, den sich auch die Bundesrepublik nicht leisten kann. Deutschland muss Frieden machen mit Russland und Deutschland muss sich auch lösen von diesem Putin-Film. Ich meine, Putin ist ein Mann aus St. Petersburg, der hat im Deutschen Bundestag Hochdeutsch gesprochen. Und man muss sich ja irgendwann auch mal in Deutschland die Frage stellen, was haben wir eigentlich falsch gemacht, dass aus diesem Mann, der die Hand ausgestreckt hat, nun ein erbitterter Gegner geworden ist? Liegt das wirklich nur alles an Moskau? Liegt das alles nur an ihm? Oder haben wir vielleicht auch einen Fehler gemacht? Nein, selbstverständlich überhaupt nicht. Also das erinnert schon an den Ehemann, dem die Frau davonläuft und der einfach nur die Frau beschuldigt. So geht's doch einfach nicht. Liebe Freunde, geschätzte Kollegen, das ist Theaterpolitik, was wir an der deutschen Grenze erleben. Eine ganz steile Ansage. Heute Morgen ein Interview mit dem österreichischen Migrationsexperten Gerald Knaus, der da kritisiert, was Deutschland macht. Ich verteidige, was die Bundesregierung macht. Friedrich Merz und Dobrindt, so daneben ich seine Einlassungen da finde, jetzt bei diesen Rechtsextremismusstraftaten, der hat sich eben auch von der Nancy Faeser am Nasenring ziehen lassen. Wobei, in der Frankfurter Allgemeinen merken sie jetzt, dass diese Brandmauer natürlich vor allem auch ihrer heißgeliebten CDU schadet. Hoffentlich merken es auch die CDUler. Vermutlich haben sie es schon längst gemerkt. Aber sie haben, ja nicht dumm, aber sie haben die Kraft nicht, entsprechend zu handeln, weil sie glauben, es ist leichter, anderweitig an der Macht zu bleiben. Also diese Brandmauern, die werden oft wieder besseres Wissen installiert. Aber unabhängig davon, jetzt darüber sprechen wir nicht, wir reden über die Migrationspolitik. Dass diese Bundesregierung sagt, wir akzeptieren nicht Asylgesuche von eben Asylsuchenden, die da auf dem Landweg in die Bundesrepublik kommen, das ist 100% rechtsstaatskonform. Und das zeigt ihnen auch, wie sie dieses Migrationsproblem lösen können. Sie können es nur an der eigenen Landesgrenze lösen. Diese ganze EU-Rhetorik, man müsse das mit gemeinschaftlicher Außengrenzsicherung schaffen, davon halte ich nichts. Das funktioniert nicht, weil die EU ist kein Staat. Zum Glück ist sie kein Staat. Und weil sie kein Staat ist, hat sie auch nicht die Macht, die Außengrenzen wirklich wirksam zu sichern. Diese Aufgabe haben ja die einzelnen Staaten, aber die haben eben keinen Anreiz, als Griechenland oder als Italien jeden Flüchtling, jeden Migranten zu registrieren. Dann bist du nämlich der Dumme am Ende des Tages, dann musst du dich drum kümmern. Die geben denen lieber einen ein Zugbillett, damit die weiterfahren können. Nein, die Migrationsprobleme muss man an der Landesgrenze lösen. Und das hat auch dieser überall in den Medien jetzt durchgereichte Migrationsexperte Gerald Knaus meines Erachtens nicht begriffen. Ist ein EU-Romantiker, ein Internationalist. Nein, sie müssen diese Migrationsprobleme an der eigenen Landesgrenze lösen. Das hat man gesehen jetzt in Ungarn. Das ist das, was der amerikanische Präsident Trump macht. Ja, sie müssen die Grenzen befestigen. Und es ist ja absurd, ich meine, wie man sich damit beschäftigt, auch in der Bundesrepublik, die Grenzen der Ukraine für heilig zu erklären, während man die eigenen Grenzen in keiner Art und Weise gegen die illegale Migration verteidigt. Das ist eine weitere Schizophrenie, eine weitere Absurdität unserer Politik. Die Wahl in Rumänien endete mit einer Niederlage für Putin, Trump und Orban. Das sagt ein Experte, ein Rumänienkenner, Oliver Jens Schmidt, in einem Interview mit der Schweizer Zeitung Tagesanzeiger. Diese Wahl endete mit einer Niederlage für Putin, Trump und Orban. Das ist jetzt also die neue Achse des Bösen in den Augen der Gutmenschen. London stoppt Handelsgespräche mit Israel, also die Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung verschärft sich. EU beschließt Ende von Sanktionen gegen Syrien. Das finde ich interessant. Bis vor kurzem waren ja die syrischen Machthaber noch auf der internationalen Terroristenliste. Und Ungarn bewilligt den Austritt aus dem Den Haager Strafgerichtshof. Eine übrigens sehr, sehr fragwürdige Behörde mit einem fragwürdigen Chefvermittler, der jetzt selber in juristische Verfahren verstrickt ist. Der Pandemievertrag lässt den Regierungen große Freiheiten, findet heute Morgen die Neue Zürcher Zeitung. 3,5 Jahre wurde über die Vereinbarung der WHO verhandelt. In mehreren Punkten haben sich die Industrieländer durchgesetzt. Auch da größte Fragezeichen. Also diese WHO ist für mich eine sehr fragwürdige Behörde, wie alle diese internationalistischen Gremien, die ja jetzt laufend und überall entzaubert werden, weil sie eben ihre Versprechen nicht einlösen können. Die EU kann ihre Wohlstands- und Sicherheitsversprechen und ihre Migrationsproblemlösungsversprechen nicht einlösen. Andere Organisationen wie die UNO können nicht ihre Friedensverheißungen umsetzen und die WHO, Entschuldigung, die wird die Welt auch nicht gesünder machen, nur weil sie da ein paar Bürokraten haben, die sich da aufspielen und in die nationalen Souveränitäten hineinregieren. Nein, im Gegenteil, diese WHO ist auch ein Durchlauferhitzer falscher Politik, einer politischen Anmaßung, und die WHO hat eine ganz wichtige Rolle gespielt, damals auch in der Abwürgung demokratischer Prozesse und demokratischer Strukturen während der Corona-Pandemie. Aber eben bei den Medien kommt dieser Internationalismus hier sehr, sehr gut an. Ich bin ja nicht für das Einbunkern auf der heimischen Scholle. Natürlich ist das Internationale wichtig, aber man hat es eben übertrieben in den letzten Jahren. Und darum kommen jetzt überall politische Strömungen nach vorne, die eben ein stärkeres Gewicht für den nationalen Bezug, ja eben America first, Deutschland first etc. fordern, damit man diese oft gegen die Lebenswirklichkeit der bürgergerichtete internationalistische Überflieger, diese polyglotte, abgehobene Pseudopolitik, dass man die da etwas zurückdrängt. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International fürs Erste. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns spätestens morgen wiedersehen auf diesem Kanal. Ich freue mich schon auf die detaillierte Vorstellung der neuen Weltwoche-Ausgabe. Werden Sie Weltwoche-Abonnent und tauchen Sie ein ins Universum des unlimitierten freien Denkens. Ich spüre in mir schon Trumpsche Anwandlungen, was die Selbstvermarktung angeht. Bis gleich.